Herr Simon, danke für die freundlichen Worte. Ja, ich bin hier nicht vom Fach und auch noch nie in Marburg gewesen, heute zum ersten Mal. War auf dem Schloss, das gehört sich, sehr schön. Und da bin ich dankbar, dass ich hier eingeladen worden bin, das Schloss sehen durfte. Jetzt möchte ich Sie aber zu etwas einladen, was ganz von hinten beginnen soll, auf dem Vortragstitel her gesehen, nämlich mit dem Ergebnis Differenz. Für Kulturwissenschaftlerinnen ist das ein schönes Wort. Im Nachhaltigkeitsdiskurs ist es aber eher unbekannt. In meinem Buch Soziale Nachhaltigkeit auf dem Weg zur Internalisierungsgesellschaft habe ich eine transversale Sozialpolitik vorgeschlagen. Das klingt ja auch nach Kultur und Differenz. Und das soll es auch. Denn für unser Thema müssen wir uns ein wenig locker machen. Wir müssen die hergebrachten Ordnungen ein Stück weit verlassen, um offen zu werden für eine neue Ordnung der Zukunft. Zukunft sozusagen als Moving Target der folgenden Reflexion nach dem schönen Vortrag der Kollegin Meyer bedauere ich, dass ich keine Bilder mitgebracht habe und so Risiko laufe, selber zum Moving Target mit evaluativen Selbstkommentaren zu werden. Gutes Risiko gehe ich ein. Zurück zur Differenz. Die Diskussion der Voraussetzungen und Folgen einer wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung unter Postwachstumsbedingungen liegt nämlich quer zu den herkömmlichen geistigen und konzeptionellen Auffassungen von Wirtschaft und Sozialpolitik. Vor einigen Jahren habe ich da den Begriff des Garantismus eingeführt, habe ich nicht, das gab es schon mal 1830, aber um sozusagen eine auf der Regimetheorie eine Partialsynthese der klassischen drei Muster des Wohlfahrtsstaatsregimes liberal, sozialdemokratisch, konservativ in Form einer menschenrechtlichen Fundierung von Sozialpolitik zu begründen. Und die Kontroverse zwischen Green Growth, also der Forderung nach mehr Konsistenz und Effizienz, und Degrowth, der Forderung nach Suffizienz, schärft die Notwendigkeit, hier auch begrifflich noch klarer zu werden. Ich verwende den Begriff der transversalen Politik, der von Nira Yuval Davis im Anschluss an einen linken feministischen Diskurs in Bologna, so schreibt sie selber, formuliert wurde. Sie suchte nach einer Begrifflichkeit, die aus der unfruchtbaren Kontroverse zwischen einer universalistischen, auf Assimilation und Gleichheit orientierten Position und einer Position der Identitätspolitik, einer Beschwörung von Differenz, herausführt. Noch viel, viel früher, vor 30 Jahren, versuchte ich einmal mit einer Soziologin, Ilona Ostner, jene Frage als gleichstellungspolitische Kontroverse zwischen Assimilation und Separation nachzuzeichnen. Wir schlugen damals das Synthesekonzept Partizipation vor, Gleich- und Ungleichbehandlung um der Teilhabe willen. Der Begriff von Yuval Davis weist aber über den gleichstellungspolitischen feministischen Horizont hinaus, auch wenn er in ihm entwickelt wurde, und betont die systemische Aufgabe grenzüberschreitender Politikkonzeptionen. Sie macht auf das Normativ aufmerksam, das einer weiten Konzeption sozialer Nachhaltigkeit zugrunde liegt. Der Mensch ist kein Schädling der Welt. Er macht sich die Welt auch nicht untertan. Er versucht mit seinesgleichen, mit der Natur der Welt. Es piepst, wenn ich auf den Bildschirm tippe. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Okay, ich gehe ein bisschen weiter weg. Danke, ich bin da drauf getippt. Entschuldigung, dass ich da drauf getippt habe. Nochmal zurück. Der Mensch, den Mensch nicht als Schädling der Welt, also ich war jetzt gerade Schädling dieses Bildschirms, tut mir leid, zu verstehen, er macht sich die Welt in Untertanen, er versucht mit seinesgleichen, mit der Natur der Welt auszukommen. Wir denken also eine Postwachstumsgesellschaft keineswegs ohne Wachstum. Wir denken sie aber ohne den Zwang zu stofflichem Wachstum. Inhaltlich stehen transversale Überlegungen der Enzyklika Laudato Si vom Papst Franziskus nahe. Diese plädiert für eine ganzheitliche Ökologie, die den Menschen eben nicht als Problem konzipiert, wie Biologismus und da Rassismus nahe Tiefenökologie, Deep Ecology, sondern als Lösung. Und da die Menschheit nur kollektiv bzw. in Kollektiven eine solch grundlegende Umsteuerung in diese ökologische große Transformation, wie es der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen nannte, bewerkstelligen kann, würden mehr effiziente oder suffizienzgeminderte Stoffströme gar nicht genügen. Die Ganzheit der Gesellschaft muss in den Blick. Eine transversale Politik würde weder alle Ressourcen noch alle Klimaprobleme unserer Erde lösen. aber sie kann einen wesentlichen Steuerungsbeitrag leisten. Referenzpunkt ihrer Interventionen ist und bleibt das Subjekt der Menschenrechte, der einzelnen Menschen, nicht wie im Kapitalismus faktisch der Fall, der kollektivistische Systemimperativ der Profitmaximierung. Jede politische Intervention, jede Regelung, jede Transaktion muss sich dann im Liebe nicht dieses What for legitimieren. Die Exponenten des doch mittlerweile sehr breiten Nachhaltigkeitsdiskurses lassen sich aber nicht gerne in die Karten blicken, wenn die Frage auf die soziale Struktur und Kultur der von ihnen angestrebten großen Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft kommt. Die gewünschten stofflichen Nutzungsmuster haben etwas Idyllisches, Entschleunigtes, Kleinräumiges. Das missfällt wiederum denjenigen, die mit der wirtschaftlichen, vor allem der globalen Realität vertraut sind. Sie plädieren da bescheidener für Konsistenz und Suffizienz und damit für Green Growth. Wer wiederum ein schärferes Krisenbewusstsein bevorzugt, möchte härtere Maßnahmen und plädiert für Suffizienz und Degrowth, für eine moderne Renaissance der vormodernen Subsistenzwirtschaft. Etwas anders und etwas nüchterner forderte Josef Huber schon in den 1990er Jahren Konsistenz vor Effizienz vor Suffizienz und eine Gesamtstrategie der abgestuften Präferenzen. Zitat, man müsse zuerst und vor allem versuchen, die ökologische Angepasstheit der Stoffströme durch veränderte Stoffstromqualitäten zu verbessern, das ist Konsistenz, um dann auch aus ökonomischen Gründen die Ressourcenproduktivität dieser Stoffströme optimal zu steigern, also Effizienz. Und wo beide Arten von Änderungen in ihrem Zusammenwirken an Grenzen geraten, da müssen wir uns eben zufrieden geben, Suffizienz. Ende des Zitats. Das tiefe Dilemma ist also die Spannung, die auch im Titel des Vortrags eingebaut ist. Effizienz mit Konsistenz auf der einen Seite, die Vorstellung eines Green Growth, eines innovationsgestützten Weiter-so. Auf der anderen Seite Suffizienz, Degrowth, Postwachstum, Bescheidenheit und damit eine Abkehr von wachstumsgestützten Kapitalismus. Dilemmata solcher Weite rufen nach einem kulturwissenschaftlichen Blick, der fragt, wer formuliert, wie die Bedürfnisse, die die Wirtschaft der Zukunft decken soll. Die Antwort wird wohl überraschen, denn die umfänglichsten, teuersten, zugleich aber ökologisch unbedenklichsten Bedarfe werden künftig noch mehr von der Institution Familie formuliert und vom Wohlfahrtsstaat beantwortet. Aber wie macht er das und welche Kulturdeutungen transportiert das Paradigma einer sozialen Nachhaltigkeit? Zäumen wir den Vortrag nochmal von hinten auf. Was genau wäre anders, wenn soziale Nachhaltigkeit zu einem allgemeineren, hegemonialen Deutungsprojekt realisiert? Wir könnten nun utopiekritisch im Duktus der Zukunftsforschung argumentieren. Ich wähle einen anderen Weg, einen alten Weg und führe sozusagen eine Art Gespräch mit mir selbst, eine Art sokratischen Dialog mit mir selber. Ich beginne mit Einwänden und stelle Argumente dagegen 7-mal. Lassen Sie sich bitte davon nicht irritieren, dass die Gegenargumente unterschiedlich lang sind. Das ist kein Maß ihrer Wichtigkeit. Das erste Einwand, soziale Nachhaltigkeit ist eine Camouflage des Sozialismus im Gewand der Ökologie. So sehen es Bannon, die AfD oder Lindner von der FDP. Soziale Nachhaltigkeit geht es um eine Verbotskultur statt um Freiheit für SUVs, Kreuzfahrten und Vielflieger. Was ist das Gegenargument? Hinter dem Einwand steht ein verkürzter Freiheitsbegriff. Soziale Nachhaltigkeit fokussiert auf Commons, auf Gemeingüter. Gemeingüter sind ohne Leitplanken, ohne Regeln nicht zu haben. Die Allmende der Schweizer Bergbauern oder der deutschen Feuerwehrteiche beruht auf klaren Nutzungsrechten und Ausschlüssen. Ein früher Text im Ökologiediskurs beklagte 1968 Garrett Hardin die moderne Tragedy of the Commons. Die Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom versuchte, die Gemeingüter wirtschaftstheoretisch aufzurüsten. Der Sozialismusvorwurf führt jedenfalls zu großen Fragen über Substanz und Zukunft des kapitalistischen Wirtschaftens, das der Weltmehrheit alternativlos erscheint, nicht aber den kritischen Diskurs. Anfang 2017 erschien in Oxford University Press, das schon jetzt viel besprochene Buch Republic of Equals des Philosophen Alan Thomas, der eine Property-Owning-Democracy propagiert. Auf Deutsch erschien praktisch gleichzeitig im Januar diesen Jahres das Buch Reale Utopien, Wege aus dem Kapitalismus von Eric Olin Wright, der für eine partizipatorische Wirtschaft eintritt. Einen dritten Kapitalismus-alternativen Pfad zu einem Marktsozialismus schlagen schon länger Autoren vor, die sich an Großkooperativen orientieren und früher auf Jugoslawien verweisen konnten. Wer über soziale Nachhaltigkeit spricht, kann sich diesen Diskursen eigentlich nicht entziehen. Doch bisher geschieht das noch selbst. Bisher geschieht das noch. Man entzieht sich. Selbst engagierte Nachhaltigkeitsautorinnen wie Naomi Klein oder Stefan Lessenich engagieren sich meist auf 95% ihrer Buchseiten in einer Kritik der kapitalistischen Logik der Externalisierung und haben dann nur noch 5% übrig, um eine Alternative zu fordern, sodass es mit der Entwicklung der Alternative schon aus Platzgründen nicht mehr klappt. Der Sozialismusvorwurf der Kapitalismusfreunde an ein Programm sozialer Nachhaltigkeit ist also einerseits berechtigt, andererseits auch nicht, weil bisher nicht so recht klar ist, wie die Internalisierungsgesellschaft aussehen könnte. Der zweite Einwand. Das Programm soziale Nachhaltigkeit behauptet, Zukunft sei gestaltbar und wird damit zur Wiedergängerin des Planungsversprechens. Das wäre eben wieder Sozialismus, siehe oben. Gegenargument: soziale Nachhaltigkeit braucht Zukunftsforschung doch nur partizipativ. Das ist nicht einfach. Je mehr demokratische Öffnung, umso mehr Konflikte. Je mehr Volk, umso mehr auch unvernünftiges Schreivolk. Wenn wir eine Kultur der Differenz das Wort reden, fördern wir sogar solche Konflikte. Doch das ist nicht aussichtslos, weiß der Hegelianer, in uns. Denn Differenz kann gut gemacht Integration durch dialektische Aufhebung fördern. Dazu braucht es nun wiederum etwas mit Kant, geeignete Verfahren. Ein besonders geeignetes sind Referenden, wie es die Schweiz macht. Sie erzwingen öffentliche Diskurse und machen sie folgenreich. Die Leute planen die Zukunft selbst und was sie versprechen, müssen sie halten. Der dritte Einwand. Wo bleibt das Individuum? Ob Sieg bei so viel Differenz nicht Beliebigkeit, folgt daraus nicht die Herrschaft von Political Correctness und Gutmenschentum? Gegenargument. Gar Eigenart steht im Zentrum von sozialer Nachhaltigkeit. Gerade das letzte Gutachten des WBU hat ausdrücklich die Kategorie der Eigenart bemüht. Aber eben für alle. Und das erfordert kluge Governance, bisweilen Nudging, damit das Anstups nicht von oben nach unten geschieht, wie im Agenda 2010 Programm der Aktivierung, braucht es öffentliche Diskurse. Ein komplexer Liberalismus mit Institutionen, auf die man rechtsstaatlich vertrauen kann, gehört da zum Programm soziale Nachhaltigkeit. Man sieht es derzeit gut in den USA, wo gallische Städte und Dörfer Nachhaltigkeit gegen den Trumpismus verteidigen und weitertreiben. Vierter Einwand. Soziale Nachhaltigkeit ist eine Effizienz-Suffizienz-Idylle für die Metropolen und keine globale Strategie. Und hier das Gegenargument. Hier lässt sich eine aktuelle Gleichung formulieren. Das werde ich jetzt gerne an die Wand geworfen. Es tut mir leid, dass das jetzt im Kopf nur sein muss. Die Gleichung ökologischer Fußabdruck plus Gini-Koeffizient ist gleich Sustainable Development Goals plus Grundeinkommen. Kurz erläutern. Soziale Nachhaltigkeit und kombiniert auf der einen Seite Nachhaltigkeitsstrategien, die sich einer Reduktion des ökologischen Fußabdrucks widmen, mit Verteilungspolitik, die sich einer Verringerung von Ungleichverteilung und damit einer Reduktion des Gini-Koeffizienten widmet. Ein globaler Versuch dahin sind im Herbst 2015 von den Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 verabschiedeten Sustainable Development Goals. Das sind 17 Nachhaltigkeitsziele, unter Dauerbeobachtung gestellt durch ein Indikatorensystem mit mehreren hundert Indikatoren. Mindestens 10 dieser SDGs sind eindeutig soziale Ziele. Bereits SDG setzt die Richtung keine Armut. Allerdings beinhalten die klugen wie normativ aufgeladenen SDGs aufgrund ihrer kompromisshaften Struktur im Weltgemeinschaftsverhandlungsprozess nur sehr allgemeine, damit auch vage Institutionenvorschläge. Sie fordern im sozialen und kulturellen eine Einhaltung der Menschenrechte, beispielsweise Gesundheitssicherung und Geschlechtergleichheit. Aber sie zielen nicht auf eine Veränderung großer Ungleichheiten. Einerseits verbinden sie damit bereits soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeitsziele, andererseits fehlt eine markante Methode. Ich würde da die Sustainable Development Goals systematisch um die Idee des Grundeinkommens ergänzen. Denn nur eine verlässliche Grundsicherheit erlaubt allen Köpfen die Freiheit, über nicht intentionale Folgen des Handelns für die Menschheit insgesamt und für künftige Generationen nachzudenken und sich zu positionieren. Die globale Strategie der UN-SDGs kann nicht über ein globales Problem sozialer Nachhaltigkeit hinwegtäuschen. Die Frage nach den Grenzen unterhalb des Globalen, nach Migration und Grenzregime, fördert eine menschenrechtliche Politikbegründung nicht eine grenzenlose Welt? Eine außerordentlich schwierige ethische und soziologische Frage. Eine provisorische Antwort, ja. Ein normativ gutes Ziel, Kosmopolitanismus und Weltbürgertum. Lass uns aber eher die Spuren des Weltbürgertums in den Kleinbürgertümern der Welt suchen, beispielsweise in den nationalen und transnationalen Variationen, von denen wir eben gehört haben, sondern als kulturelle Voraussetzung einer großen politischen Transformation. Auf diesem Weg hilft meines Erachtens das Nachhaltigkeitsprogramm der SDG schon. Es ist also nicht berechtigt, diesem Programm sozusagen eine reine Eliten- und Monopol- und Metropolenverzerrung vorzuwerfen. Fünfter Einwand. Soziale Nachhaltigkeit ist ein Elitenprojekt. Es hat keine Relevanz für die Alltagskultur der Leute. Mein Gegenargument, der Alltag wandelt sich mit dem sozialen und ökologischen Wandel. Alltag hängt vom Framing in der Gesellschaft ab. Wenn Städte autofreundlich werden, ist der Alltag der Mobilität unfreundlich. Man steht im Stau und atmet schlecht. Soziale Nachhaltigkeit ist ein Gleichheitsprojekt. Das kann man nicht oft genug betonen. Soziale Nachhaltigkeit ist auch nicht primär ein ästhetischer Ausdruck globaler, urbaner, sozusagen metroökologischer Eliten. Natürlich sind die Hauptakteure in der diskursiven Transformation. Aber sie sind schon lange dabei, ein Normalisierungsangebot zu machen, das aus Erkenntnis und Interesse Nachhaltigkeit institutionalisiert, wie man es im globalen Süden gut erkennen kann, ob in Indien, China oder in Brasilien. Sechster Einwand. Soziale Nachhaltigkeit ist viel zu religiös aufgeladen. Das zeigt schon die Begeisterung für die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus, sozusagen Papismus Reloaded. Gegenargument. Genau. Das hat aber schon Naomi Klein ganz selbst überrascht formuliert. Sie schrieb mal in einem ihrer Texte, das fand ich sehr schön, ohne Konversion geht es nicht. Die soziale Nachhaltigkeit ist eben kein Weiter-so-Projekt. Das kennen eben nicht nur die spirituellen Religionen, auch die roten Religionen der Linken lebten davon, wie Gerd Köhnen gerade in seinem neuen Buch Die Farbe Rot historisch rekonstruiert hat. Siebter und letzter Einwand, soziale Nachhaltigkeit will hier eine neue Gesellschaft, das ist doch Utopie. Utopien gelangen noch nie. Was zählt, ist Piecemeal, Engineering, Step-by-Step, Inkrementalismus. Letztes Gegenargument. Utopien sind immer Denkmöglichkeiten, Szenarien einer möglichen und wünschenswerten Zukunft. Und um zu einer wahrscheinlichen Zukunft zu werden, müssen sie anschlussfähig an die Gegenwart sein. Ohne sie bleibt es bei einer Verlängerung der Gegenwart in die Zukunft, auch wenn sie den Leuten nicht passt. Nun, hin und her der Argumente lassen wir mal also bei auf sich beruhen, gehen in die Schlussphase. Der Diskurs über soziale Nachhaltigkeit und damit über den gesellschaftlichen Pfad in eine Internalisierungsgesellschaft, die ihre Kosten nicht mehr auf Natur und lokal, regional, national und global Schwächere externalisiert, ist offensichtlich ein Diskurs über politische Ideologien. Auch hier ist ein historisch bewanderter Blick unerlässlich. Michael Zürn und Peter de Wilde haben die gegenwärtige Debatte über Globalisierung auf eine Kontroverse zwischen Kosmopolitanismus und Kommunitarismus zugespitzt. Und das ist, was wir auch in europäisch-anthropologischen Schriften immer wieder einmal als Figur vorfinden, als Gedankenfigur. Auf der einen Seite die Idee von Globalisierung und Universalismus, auf der anderen Seite die Gemeinschaftsfreunde, Zitat, Combining Statist and Contextualist Arguments. Diese Schlachtordnung ist nicht gerade neu. Ferdinand Tönnies, der Begründer der Soziologie in Deutschland, macht in seinem vor genau 130 Jahren, 1887 erschienenen Werk Gemeinschaft und Gesellschaft schon denselben Dualismus namhaft. Auf der einen Seite die individualisierende Marktgesellschaft mit ihrem kühlen Kürwillen, auf der anderen Seite die naturnahen Gemeinschaftsformen wie Familie und Nachbarschaft mit ihrem warmen Wesenwillen. Doch dieser Dualismus verkürzt die Gesellschaft ganz unzulässig. Wie schon früh Emil Durkheim, Max Weber oder Tucker Parsons gegen Tönnies ins Feld führten. Es ist schlicht eine falsche Alternative. Zutreffend ist Gemeinschaft in Gesellschaft. Die Gemeinschaft ist eine Steuerungsform auch in modernen Gesellschaften. Alle vorhin genannten wirtschaftlichen Alternativkonzeptionen zur Ordnung des Kapitalismus mobilisieren solche gemeinschaftlichen, kommunikativen und solidarischen Ressourcen. Deshalb ist auch die Familie, die älteste gemeinschaftliche Institution, so zentral. Gesellschaftsreformer, die sie vernachlässigen, wundern sich am Ende, warum sie zurückschlägt. Ob denn einer Refeudalisierung, wie wir dies bei High-Net-Worth-Individuals beobachten, so das Jargon der Finanzindustrie für die wirklich Reichen, die immer in Familien- und Erbschaftsketten daherkommen und mit politischer Macht kombiniert ihre Gesellschaften ausplündern. Sozusagen asoziale Nachhaltigkeit. Denn eine nachhaltige Vermögenskonzentration ist diesen Gruppen gelegen. Oder der Rückschlag erfolgt durch die Mobilisierung von Gemeinschaftsmythen um Volk, Ethnie oder gar Rasse, in denen immer die Familie als natürliche Keimzelle der Gesellschaft hypostasiert wird. In einem Programm sozial nachhaltiger die Familie fokussiert, wird der Blick nüchterner. Nicht nur wirtschaftliche Bedarfe werden durch Familien zu Bedürfnissen transformiert, die dann durch das System Wirtschaft der Gesellschaft befriedigt werden sollen. Familien machen Wirtschaft so zum Kulturprojekt. Ein aktuelles Beispiel ist Mobilität. Mobilität ist schon immer ein Kulturprojekt, vor allem im Zeitalter 4.0. Genügt uns beispielsweise von der Couch aus eine digitalisierte Realität, vom TV bis zur Gaming-Culture, oder wollen wir die ganze Welt möglichst billig besuchen? Müssen alte Menschen umherkommen, warum genügt ihnen ihre Stube nicht? Sollen Arme ein Auto haben? Greifen wir die letzte Frage auf. Schon landen wir in der Komplexität, in der komplexen Freiheit und der Ökologie, die immer ganzheitlich systemisch gedacht werden muss. Natürlich soll der Arme ein Auto haben können. Die Studierenden, die alleinerziehende Mutter, das bestätigen unterdessen die sozialen Verwaltungsgerichte, wenn sie über Hartz-IV-Empfängerinnen urteilen. Wenn es die Wohlhabenden haben, dann auch sie. Das ist gute sozialdemokratische Tradition. Aber wollen sie es überhaupt haben und vor allem auch oft nutzen, wenn es Alternativen gibt? Für Jugendliche heute ist der Führerschein nicht mehr so wichtig wie für Jugendliche, als ich jugendlich war. Für ein neues iPhone gibt es ein gebrauchtes Auto. Für die Mobilfunkkosten plus ein lautes Konzert im Monat auch die Unterhaltskosten dazu. Mobilitätsbedürfnisse sind selbst nicht nur Geldfragen, sondern Kulturfragen. Die Frage ist, wie die Gesellschaft und hier vor allem das politische System diese Kulturfragen aufgreift. Wird Mobilität beispielsweise im Wesentlichen als Privatgut gesehen oder doch als Gemeingut, als Commons, als Teil der Commons? Soziale Nachhaltigkeit will das und stößt dabei natürlich auf Widersprüche. In einem unserer Forschungsprojekte Zukunftsplan Mitte Deutschland stießen wir auf einen Vorschlag des Verkehrsverbundes Leipzig, den öffentlichen Nahverkehr durch eine Art Flatrate zu finanzieren. Das Semester- oder Jobticket sozusagen für alle Bürgerinnen und Bürger zu universalisieren, was die Pro-Kopf-Kosten deutlich senken würde. Tallinn in Estland versucht das übrigens seit 2013. Zu Wort kam dann der öffentliche Einwand, dann würden U-Bahnen und Busse überflutet, die Kapazität nicht ausreichen. Und dann verstummte erstaunlicherweise Diskussion. Das irritiert, denn es zeigt doch die kulturelle Bereitschaft zu nachhaltigem Handeln, wenn die Institutionen nachhaltigkeitsfreundlich sind. Ganz ohne Nudging, ohne Selbstbindung geht es nicht. Wer sich eine Bahncard 100 beschafft, um im Alltag einen Negativanreiz zur Pkw-Nutzung zu setzen, der weiß das. Es klappt nämlich, Ziele brauchen Praktiken. Kultur selektiert, Kultur schafft Differenz. Effizienz und Suffizienz sind Deutungsmuster, im Hintergrund aber oft nur noch im Off. Nachhaltiger als achtsamer Umgang mit Stoffströmen können alle leben, auf jedem materiellen Niveau. Soziale Nachhaltigkeit lässt die Gesellschaft nicht außen vor, sondern macht sie zur Arena, in der Stoffströme in einen sozialen und kulturellen Kontext eingebettet sind. Wenn wir über Familie und Haushalt als wesentlichen Formulierungszusammenhang für soziale Nachhaltigkeit nachdenken, dann denken wir sie gesellschaftlich. Die ökonomische Perspektive kennt den sogenannten Baumol-Effekt, die Rationalisierungsverzögerung personenbezogener Dienstleistungen, die aus dem Familienzusammenhang vergesellschaftet und damit ausdifferenziert wurden und kontinuierlich weiter werden. Frühkindliche Erziehung, Gesundheit, Pflege, Selbsteinkommenssicherung und auf der Werteebene das lebenslange Eheglück, wenn es gut geht. Die Konstruktion von Personalität und Geborgenheit. Manches davon gelangt unmittelbar in die Warenform und wird vollständig verdinglicht und damit rationalisierbar. Die meisten Dienstleistungen jedoch werden durch Personen erbracht und wenn ihnen dabei zunehmend auch komplexe Technologien von Apps bis zu Hebeautomaten zur Hand gehen, bleiben sie ein Nachzügler der Produktivitätsentwicklung. Deshalb gerät die Vermarktlichung regelmäßig an Grenzen, werden immer neue Formen der Eigenarbeit, von IKEA bis zum Online-Buchen von Reisen, neue Formen von Freiwilligenarbeit, Ehrenamt und Sharing entdeckt. Wenn Gesellschaften unterstützt und begleitet durch kluge Gestaltung der Wohlfahrtsstaatlichkeit die Ressourcen in personenbezogene Dienstleistungen investieren, können sie dazu beitragen, Stoffströme umweltverträglicher zu organisieren. Vereinfacht können wir sagen, mehr an guter Sozialpolitik ist ökologische Politik. Freilich möchte ich zum Abschluss noch etwas Wasser in den Wein gießen. Sie alle kennen die vielfältigen Rebound-Effekte der materiellen Konsumwelt. Wenn Flugreisen billiger werden, dann sparen wir nicht einfach Geld, sondern fliegen öfter. Wir haben dann mehrere TV-Geräte, mehrere Autos und Handys und sehr viele Kleidungsstücke, die wir selten oder nie anziehen. Wir mögen dann zwar teilen und weiterverkaufen, aber wir kaufen mit dem Ersparten wieder Neues. Konsummuster sind Kulturmuster. Die Befürworter von Suffizienz und Degrowth, einer Postwachstumswirtschaft, setzen mit ihrer Kritik an dieser Maximierung der materiellen Bedürfnisbefriedigung an. Sie werden aber wenig Erfolg haben, solange der Komparatismus, die Neigung zum Vergleich mit der Verfeinerung von Bedürfnissen, dominiert. Nun könnten wir psychologische oder gar anthropologische Befunde ins Feld führen, die den Nachhaltigkeitsoptimismus trüben. Aber ganz ohne Hoffnung möchte ich nicht schließen. Wir vergleichen gerade in einem Forschungsprojekt die Nachhaltigkeit ökologischer und konventioneller landwirtschaftlicher Systeme. Hier können wir einerseits von Frankreich, andererseits von Österreich lernen. Franzosen geben im Schnitt mehr Geld für Lebensmittel aus als Deutsche. Das ist bekannt, sie wollen Qualität. In Österreich wird knapp dreimal so viel landwirtschaftliche Fläche ökologisch bewirtschaftet. Nicht, weil die Österreicherinnen und Österreicher gesünder leben wollen, sondern weil sie Ökologisierung mit Zusatzmotiven verbinden. Fremdenverkehr und Landschaftspflege. Und dorthin öffentliche Mittel lenken. Wir landen wieder bei der Gesellschaft. Sie setzt in komplexen Verhandlungsprozessen und Kompromissen den Rahmen für individuelles und institutionelles Handeln. Wenn das gelingt, wird die Welt nachhaltiger bewirtschaftet und wir leben besser. Was können die empirischen Kulturwissenschaften, was kann die europäische Ethnologie zur Forschung über soziale Nachhaltigkeit beitragen? Vermutlich sehr viel. Sie können Lebenspraktiken untersuchen, die sie versuchen, und sie können Lebenspraktiken untersuchen, die sie nicht versuchen. Und sie können beide vergleichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.